Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu Bern einfach vom 29. April, Montag, eine neue Woche. Am Mikrofon wie letzte Woche ist Camille Loth in Zürich. Hoi.
Hoi Dominik.
Ja, ich bin unterwegs in der Zentralschweiz. Wunderschönes Wetter. Jetzt wird Sommer. Das ist eine ganz gute Sache. Der Sommer spürt auch, das ist ein komischer Übergang, die Islamisten in Deutschland. Grosse Demo letzten Samstag. Kleine Berichterstattung in den üblichen Medien. Aber beim Julian Reichelt auf News kann man das nachschauen. Ist schon noch verrückt. Rund 1000 Leute in Hamburg marschieren. Wo sagen, das Kalifat ist die Lösung, mehrfach, auch wo drohen. Der Redner hat gesagt, also wenn es denn so weit ist, werden, Zitat, die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese, gemeint ist der Islam, der erwacht. Politiker und Medien werden zur Rechenschaft gezogen. Schon noch verrückt, das ist organisiert von einer Gruppe Muslim Interaktiv, die insbesondere auch im Netz, auf TikTok und so weiter sehr präsent ist. Der Chef ist letztlich jemand mit einem deutschen Pass, habe ich mir sagen. Also das ist schon noch verrückt. Und der Höhepunkt ist, irgendwie 3 Tage vor dieser Veranstaltung haben die linksgrüne Regierung in Hamburg hat entschieden, nein, so schlimm sind die nicht. Was meinst du?
Ja, ich habe wirklich in den Medien nichts davon gelesen, bis du mir das geschickt hast. Und es ist schockierend, oder? Also du hast wirklich den Aufmarsch, wo die Abschaffung von der Demokratie fordert. Dann auch, als ich gelesen habe, es war strikte Geschlechtertrennung gewesen. Die Frauen mussten voll verschleiert am Rand sein. Man habe mehrfach Allah Akbar geschaut, den ISIS-Gruß, Pullover, wo Demokratie durchgestrichen sei. Also es ist ein Einblick in einen extremistischen Kreis, der so, kann ich mir das nicht vorstellen, schon so offen auf die Straße gedreht wird, wie wir das noch nie erlebt haben in dem Zusammenhang.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, SPD, hat gesagt, das sei schwer erträglich. Was ja dann gleich irgendwo heisst, dass es erträglich ist. Einfach nur schwer. Mhm. Ich finde schon, also der Markus sagt ja immer, man muss liberal sein bis zum Letzten. Und man muss Debatten halt dann führen mit denen und so. Auch die Double sollen können sagen, ihren Blödsinn. Das trifft für mich zu, wenn das einzelne Double sind oder auch kleine Grüppli oder so. Aber wenn man sich wirklich außerhalb vom Konsens stellt von einer offenen Gesellschaft, also wenn es um die Einführung von der Scharia geht, wenn es um ein Kalifat geht, also letztlich das Ende von dieser offenen Gesellschaft und ihren Institutionen, ja, dann erinnere ich mich halt ein bisschen an das sogenannte Toleranz-Paradoxon von Karl Popper, der gesagt hat, du kannst nicht mit Leuten, die so intolerant sind, dass sie dich letztlich vernichten und Toleranz vernichten wollen, mit denen kannst du nicht tolerant sein, weil sonst geht Toleranz verloren. Ich finde dann einfach, dann muss man eigentlich einschreiten. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es ist für die Gesellschaft enorm wichtig, dass man mal sieht, wie extremistisch die Kreise sind. Oder dass es auf die Straße gedreht wird und man sieht es, oder? Man kann es nicht mehr wegdiskutieren. Es ist da und es wird offen ausgetragen. Das andere ist, es ist natürlich das Ergebnis von jahrelanger Zuwanderung, die man zugeschaut hat, aus Kreisen, die der demokratische Rechtsstaat so nicht akzeptieren wollen. Und das jetzt wirklich auch offen auf die Straße tragen. Und ich habe mich, als du mir das Thema geschickt hast, habe ich mich erinnern, ich habe tatsächlich mal ein Paper im Fall dazu geschrieben an der Uni. Wo es gerade um die Frage von diesen Migrantenparteien gegangen ist. Oder? Weil es ist ja nicht nur, dass sie das an Demonstrationen auf die Straße tragen, sondern sie versuchen in Europa am politischen Prozess teilzunehmen. Sie haben auch von so islamistischen Parteien, hat man auch schon in gewissen Kommunalparlamenten können Sitz erobern. Und ich habe mir damals die Parteiprogramme angeschaut von diesen Parteien. Mhm. Und es ist genau das, was du sagst, oder? Akzeptieren vom Rechtsstaat. Das lässt man dort vermissen. Also, es hat Parteien, die fordern Todesstrafe, Blasphemie, die Heirat erlauben für Jugendliche, bestrafen bei Scheidungen, Bestrafung bei Abtreibung, Trennen von Frauen und Männern im ÖV, das Verbot von Frauen an der Spitze von Wahllisten.
Wahnsinnig.
Und das wird offen in diesen Parteiprogrammen drin gefordert. Und das ist dann wirklich die Frage, wenn du Sachen forderst, die gegen die liberale Rechtsordnung gehen, musst du dem wirklich noch so zuschauen?
Nein, ich finde, man muss nicht. Also die offene Gesellschaft muss an einem bestimmten Punkt auch wehrhaft sein. Kann mir nicht den Vorwurf machen, ich sei nicht irgendwie liberal, bis wirklich fast überall. Aber da habe ich echt ein Problem. Die Menge hat auch am Samstag gerufen, stoppt die Wertediktatur. Oder? Wahnsinnig. Habe ich auch nicht gewusst, dass wir eine Wertediktatur sind. Und ich sehe es wirklich wie du, da ist ein Milieu entstanden, das hat man geholt, der Hinweis ist ganz wichtig. Man hat die Leute importiert und man hat gesagt, wir schaffen das, Angela Merkel. Das ist jetzt dann 9 Jahre her. Und die haben sich überhaupt nicht integriert. Ich glaube nicht, dass man das schafft. Und das Problem ist wirklich, wie das mit ihnen umgeht. Ich glaube, man muss an sich, also die Leute, die so sind und keinen Aufenthaltstitel haben, die sollen das Land müssen verlassen. Ich rede jetzt von der Schweiz, wenn jemand so auftritt. Wenn jemand den entsprechenden Aufenthaltstitel hat, muss man meiner Ansicht nach auch können strafrechtlich irgendwie vorgehen. Also das muss, ich bin zu wenig strafrecht gut, aber falls wir es nicht haben, brauchen wir so etwas. Also wenn jemand wirklich auf diese Art und Weise die offene Gesellschaft bedroht, dann muss das können Konsequenzen haben, vielleicht erst im Wiederholungsfall und so weiter. Aber relativ klar, dann muss man auch überlegen, wie ökonomisch die Milieus überleben. Also ich meine, das weiss man von Frankreich, man weiss es von Deutschland. Auch aus Großbritannien weiss man, dass die Kreise einfach von Sozialhilfe leben und sehr gut leben. Wir müssen unseren Sozialstaat überdenken, dass es sich nicht lohnt, einfach zu uns zu kommen und sich so nicht zu integrieren. Vielleicht muss man die Integration und Sozialhilfe irgendwo durch verknüpfen miteinander. Ich glaube wirklich, jetzt wir als Schweizer, wir müssen da genauer anschauen.
Aber das Perfide ist ja bei diesen Leuten, oder? Sie wollen eigentlich in einem Gottesstaat, in einem islamistischen Gottesstaat leben. So Sachen haben wir ja plus minus auf der Welt, einfach in anderen Regionen, wo man sich ja würde fragen, ja, dann geht doch dort leben, wo das etabliert ist, oder? Wo wir nicht die Wertediktatur haben. Aber es ist ja so, die Leute wollen ja von diesen Vorteilen von der liberalen Gesellschaft, von einer kapitalistischen Gesellschaft profitieren. Das wollen sie nicht aufgeben, aber sie wollen natürlich ihre Regeln einführen. Und da haben wir das Problem, oder? Dass wir sagen, du kannst nicht wollen die Vorteile haben, aber gleichzeitig für mich Steinzeitdenken einführen in dieser Gesellschaft. Da müssen wir als Gesellschaft sagen, nein, das ist nicht akzeptabel und die Leute zurückführen. Aber ich kann immer bedenken, dass man das natürlich auch durchbringt.
Ja, natürlich. Ich glaube einfach, warum sie es hier machen und nicht zurückgehen, hat natürlich damit zu tun, dass sie wollen den Westen erobern. Mit Scharia, mit ihrem Gottesstaat, oder? Ich weiss es jetzt für die Gruppierung Muslim Interaktiv nicht, aber andere Gruppierungen sind massiv finanziert aus den Golfstaaten oder aus der Türkei oder beidem. So Zweig gibt es auch in der Schweiz ein bisschen. Da liest man immer wieder mal etwas drüber. Also es kann eben auch ein Businessmodell sein, eben da zu bleiben und Scharia zu fordern. Was auch noch ein letzter Aspekt vielleicht, so im linksgrünen Lager in Deutschland hat man es schon wieder so ein bisschen gesagt, ja, das ist nur eine kleine Gruppe. Ich finde 1000 Leute einfach keine kleine Gruppe, weil wir wissen, es langt einer, der dann ein Messer oder eine Pistole hat und etwas Blödes macht. Aber da bin ich noch über eine Studie gestürchelt, die wird jedes Jahr gemacht in Niedersachsen, also einem deutschen Bundesland, nicht Hamburg, aber ja, ist eben ähnlich flach, sagen wir mal so. Und dort werden die Schulkinder befragt und rund 300 Jugendliche mit islamischem Glaubensbekenntnis, also die das offen sagen, hat man gefragt, wie sie denn so zur Demokratie stehen. Und 45,8% der jungen Muslimen, die man so befragt hat, wollen einen islamischen Gottesstaat. Also da muss man wirklich sagen, dann ist es vorbei, mit irgendwie können sagen, das sind nur ein paar. Es ist auch vorbei, indem man sagen, ja, die integrieren sich dann schon. Es entspricht im Übrigen ähnlichen Befragungen, wo der holländische Soziologe, der auch in Deutschland lehrt, macht, Rüdiger Kopmans heisst der, der hat auch so Befragungen gemacht. Also wir haben echt ein Problem, weil aus dem entstehen dann Ghetto-Bildungen, wie wir es aus Frankreich kennen und wie sie ja bei uns Politiker immer sagen, ja, bei uns gibt es das nicht. Und auch in Deutschland, ja, nein, das haben wir nicht. Moll, wir sind auf dem besten Weg, wir haben es wahrscheinlich schon und wir sehen es einfach noch nicht so, außer wenn sie am Samstag demonstrieren. Oder?
Ja, wie schockierend das ist. Ich habe mir die Zahlen angeschaut von dieser Studie. 67% sagen, die Regeln vom Koran seien wichtiger als deutsche Gesetze. 36,5% befürworten die Ansicht, dass sich die deutsche Gesellschaft mehr an islamische Regeln ausrichten soll. 35% haben Verständnis für Gewalt gegenüber denen, die den Islam beleidigen. 18% sehen sogar Gewalt zur Durchsetzung und Verbreitung des Glaubens als akzeptables Mittel. Und da kannst du nicht mehr sagen, das kann man mit Integration beheben, sondern es sind wirklich Überzeugungen, die man vom Elternhaus mitbekommen hat, die tief verankert sind und die dann eben in so einer Demonstration resultieren, dass man möchte Demokratie in dem Sinn abschaffen.
Ja, das ist gefährlich. Das 21. Jahrhundert wird ganz gefährlich, wenn wir nicht sofort Gegensteuer geben. Jetzt gehen wir in die Schweiz zurück. Heute ist eine Statistik rausgekommen vom Bundesamt für Statistik über die Zahl der inhaftierten Personen. Die hat am 31. Januar 2024 6.881 Personen sind inhaftiert gewesen, 7% mehr als am entsprechenden Stichtag 2023. Und man ist damit wieder aufs Niveau gekommen von vor der Covid-Pandemie. Die Pandemie hat eben einen Effekt gehabt, weil sind auch weniger Leute unterwegs waren, es ist weniger eingebrochen worden, es sind weniger Sachen passiert. Darum ist das AB jetzt immer wieder dort. Und man schaut dann wegen dem Thema Ausländer, ich gebe es offen zu, schaut man natürlich, wo sind die Ausländerzahlen. Man findet dann die nicht, man muss dann zweimal weiterklicken und die Tabellen abladen und dann findet man es endlich. Von diesen fast 6.900 Personen sind 72% Ausländer. Und das ist schon noch verrückt, weil natürlich der Anteil der ausländischen Bevölkerung viermal tiefer ist rund.
Und ich mag mich erinnern, eben der Markus hat ja die Liste des Grauens, hat er sie, glaube ich, genannt, wenn ich mich nicht täusche, wo er ja angeschaut hat, oder, den Anteil an der Bevölkerung von gewissen Nationalitäten und ihren Anteil bei den Straftaten. Und man sieht einfach, oder, innerhalb von der ausländischen Bevölkerung, es konzentriert sich auf eine gewisse Gruppierung, vor allem auch Nordafrika, wo man sieht, wo sehr stark überrepräsentiert ist. Und darum muss man wirklich sagen, die Kriminalitätsrate, oder, das wird immer ein grösseres Problem. Ich sehe aber nicht die Lösung im Moment dahinter, dass man da wirklich aktiv wird.
Wir müssen glaube einfach herausfinden und genau anschauen, wer zu uns kommt. Das, glaube ich, ist halt Punkt 1. Auch wenn das gerade natürlich links-grün, aber eben auch in der Mitte, ist man völlig naiv. Man hört dann immer, ja, es sind ja nur ganz wenig. Aber der Witz ist, es braucht nur einen, der bei dir einen Raubüberfall macht und du bist entweder verletzt oder tot und vor allem hast du dein Eigentum verloren. Auch bei uns gibt es dann die Ausflüchte im Sinn von, ja, Es sind halt Leute, die weniger haben, die auch weniger Lohn haben, weniger Einkommen haben, wo es nicht so gut geht. Soziale Aspekte. Aber ich muss halt einfach sagen, soziale Aspekte hin oder her, das legitimiert halt nicht das Verbrechen. Und man wird in diesem Land ja nur inhaftiert, wenn man wirklich ein Verbrechen gemacht hat. Wir sind ja diesbezüglich relativ, ja, locker. Und darum müssen wir wirklich darüber reden. Wir müssen wieder darüber reden, wie dass wir mit Ausländern umgehen und mit dem Zugang zu unserem Land. Ich will das gerne, dass wir eine Gesellschaft bleiben, wo man sich in Sicherheit fühlen kann, wo man weiss, dass es den Konsens gibt darüber, dass man sich nicht bestillt, dass man sich nicht mit Messer im Ausgang irgendwie angeht oder irgendwie andere blöde Sachen macht.
Ja, aber gerade in diesem Kontext, oder, die Zahlen sagen 7% mehr als 2023 inhaftiert. Wenn man das natürlich in Bezug setzt, dass man sagt, man möchte Gefängnisse entlasten und man möchte eigentlich weniger Leute in den Gefängnis haben, es werden weniger unbedingte Strafen ausgesprochen, ist die Frage, okay, was wäre, wenn wir wirklich auch eine härtere Justiz haben, wie würden dann die Zahlen aussehen und ab wann kommt man an eine Kapazitätsgrenze, dass man sagt, man hat gar nicht mehr genug Platz?
Ja, genau. Also ich glaube, diese Debatte müssen wir weiterführen. Das Strafgesetzbuch, oder man kann dann episch philosophieren darüber, ja, was bringt es denn, Leute zu inhaftieren und so, muss man sie nicht gescheiter integrieren. Ja, die Debatte kann man führen, aber zu unserem Justizsystem gehört auch eine richtige Strafe. Auch wenn das natürlich, es tut sich niemand beim Machen von einer Straftat überlegen, ja, wie viel komme ich jetzt ins Gefängnis, wenn ich verwünscht werde, oder? Aber trotzdem, es gehört zu unserem gesellschaftlichen Konsens, dass Strafen Folgen haben. Und so im Allgemeinen weiss man das und das muss so bleiben, weil das auch zu dem Konsens von unserer Gesellschaft gehört, dass wer gegen die Regeln verstoßt, irgendwie drankommt. Und ich glaube wirklich da, die Relativierungsmaschinerie, wo eigentlich, ja, man muss es sagen, seit 50 Jahren, seit 68 am Laufen ist, die hat uns letztlich eine Kriminalität gebracht, die wir alle irgendwie durch nicht wollen, oder?
Es ist eine Kriminalität, die wir nicht wollen, aber die politischen Lösungen auch nicht rum sind, oder? Man wird schnell in eine dreckige Ecke gedrängt und eben die Erklärungsnot, die man dann hat, wird dann fast schon mit rassistischem Ressentiment erklärt.
Natürlich.
In dem Punkt. Aber es wird immer ein grösseres Problem werden und irgendwann mal wird es einfach keine andere Lösung geben, als man radikale Massnahmen muss ergreifen gegen die Kriminalität.
Ja, und dazu gehört eben Strafe. Ich glaube, das ist auch irgendwo durch wie ein Gebot auch von Fairness. Oder? Also irgendwo durch, wer so etwas macht, der muss mit diesen Folgen rechnen. Fairness ist ein Stichwort, wenn es um Steuern geht. Eine spannende Studie, ursprünglich von Avenir Suisse, publiziert von Armin Müller, Sonntagszeitung, das ist der, der letzten Sonntag geschrieben hat, dass die Schweiz eine Steuerhölle sei. Oder insbesondere auch für sehr wohlhabende Leute. Du erinnerst dich, wir haben das auch letzten Montag im Bern einfach besprochen. Jetzt ist wie vielleicht ein bisschen die Nachfolgestudie von Avenir Suisse. Wir zahlen 2,5 Milliarden zu viel Steuern. Und zwar ganz einfach, weil die Steuerbelastung automatisch schneller wächst als der Reallohn. Wenn der Reallohn zunimmt, oder, dann kommt man immer in eine höhere Progressionsstufe und darum muss man immer mehr abliefern, auch in Prozent mehr abliefern. Mhm. Und das belastet prozentual am meisten, wieder einmal, den Mittelstand. Man sagt dem warme Progression. Ich finde die mindestens so kalt wie die kalte Progression. Das ist jetzt ein anderes Thema, wo man jetzt nicht näher beleuchtet. Aber es ist noch verrückt, wenn man das aufrechnet, oder? Dann kommt man eben auf die 2,5 Milliarden, wo man zu viel zahlt. In anderen Ländern, da habe ich noch gestaunt, Schweden, Norwegen, Dänemark, Länder, die gerne von links-grün so als vorbildlich angeschaut werden, die gleichen die warme Progression bereits aus, und zwar indem sie einfach die Veränderung sozusagen bei den Steuersätzen dann einrechnen und die Steuersätze entsprechend nach unten anpassen. Weil es ist völlig absurd, dass der Staat irgendwie noch mehr kassiert, nur weil wir, und zwar auch in Prozent mehr, nur weil wir einen Reallohnausgleich haben, wo ja, wir verdienen nicht mehr, sondern der Reallohn, der führt schon eben zu einer höheren Zahl und entsprechend zu einer höheren Progression. Das finde ich noch verrückt.
Ja, grundsätzlich, mich stört ja jeder Steuerfranken, den ich in der Stadt Zürich zahle. Weil jeder Steuerfranken wird konsequent ja gegen mich verwendet. Der wird ja gegen mich eingesetzt.
Und gegen deine Interessen, gegen deine Prioritäten und so weiter.
Absolut. Jetzt weiss ich zahle sogar noch zu viel oder mehr als nötig wäre, obwohl jeder Franken ist eigentlich zu viel als nötig in dieser Stadt. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte man ja politisch lösen. Aber du sagst, in anderen Ländern hat man das schon lange geregelt. Und da kommt die Enttäuschung vom Tag für mich, der FDP-Ständerat Andrea Caroni. Er sagt, ja, damals sei der Zeitpunkt günstiger gewesen, wenn man etwas hätte ändern wollen. Jetzt sind halt Bundesfinanzen düster, oder? Also man soll jetzt nicht automatisch einen Ausgleich schaffen. Man könne das in 1 bis 2 Jahren im Parlament vorlegen. Er denkt, come on, wo sind die sagen, das ist unhaltbar, wir brauchen jetzt sofort eine Änderung, jeder Steuerfranken ist eins zu viel, ich setze mich dafür ein, der Mittelstand ist betroffen. Nein, ich muss aus politischen Gründen 2 Jahre warten, bis ein Vorstoß kommt und ich darauf hoffen kann, dass dann etwas sich vielleicht theoretisch gesehen ändern könnte.
Das ist mindestens ein Mini-Löli des Tages. Andrea Caroni, das ist einfach typisch der grosse Fehler, oft bei den liberalen Kräften, auch bei der FDP sowieso, aber es gibt auch bei der SVP so Kandidaten, dass sie auf so eine Frage von einem Journalist nicht ihre Überzeugung zur Antwort geben. Er muss doch sagen, finde ich das gut oder schlecht, dass man da zu viel abkassiert, oder? Sondern er sagt schon, Er geht schon auf die taktische Ebene. Und natürlich stimmt das, dass so eine Forderung jetzt im falschen Zeitpunkt kommt. Und Timing ist auch in der Politik sehr, 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 sehr wichtig. Aber er muss doch das nicht sagen. Er muss doch sagen, ist es gut oder schlecht? Und bin ich dafür oder dagegen? Und müssen wir da vorwärts machen? Das ist einfach, warum... Warum dünnt die eigentlich von liberalen Anliegen und liberalen Ideen überzeugten nicht von ihrer Überzeugung reden? Der Cedric Wermuth oder Jacqueline Badran würden doch nie gegenüber einer sozialdemokratischen Idee sagen, ja, die finde ich zwar gut, aber sie kommt jetzt zum falschen Zeitpunkt. Das ist doch gar nicht möglich, dass die das so sagen. Drum bitte Andrea Caroni, das nächste Mal anders antworten. Und auch alle anderen Liberalen, wenn ihr das Mikrofon von einem Journalist habt, dann redet von euren Überzeugungen, von euren Grundlagen und warum die gut sind, von euren politischen Ideen und politischen Projekten und nicht von der Taktik. Das müsst ihr untereinander absprechen und dann gibt es selbstverständlich immer für und wieder. Und ich meine, bei diesem Thema könnte man auch eine Volksinitiative machen. Weil ich meine, da ist letztlich natürlich bei Leuten, die viel verdienen, schenkt das mehr ein als bei anderen. Aber es ist wieder, wir haben es heute jetzt offenbar oft von Fairness. Ich finde, es ist ein Gebot von der Fairness, dass man das anpassen. Ich finde, Progression ist sonst schon etwas Schlechtes, weil sie natürlich Leistung bestraft. Das ist ursprünglich auch ein kommunistisches Anliegen. Ich bin nicht mehr sicher, ich glaube, es kommt schon bei Marx oder Engels schon vor, Progression, oder? Dass je mehr du verdienst, du nicht nur mehr Steuern in Prozent zahlst, sondern auch mehr Prozent. Das widerspricht jeder liberalen Grundlage für eine Leistungsgesellschaft, wo Leistung soll belohnt werden, auch weil Leistung sozial ist, weil Leistung zu Kapital führt, wo wieder investiert wird, wo Arbeitsplätze schafft und so weiter. So hat eigentlich der Caroni müssen antworten, oder?
Ja, kannst du ihm gerade sagen, wenn er einen Tipp braucht, kann er dir anrufen beim nächsten Interview, zum Beispiel mal nachfragen, was wir jetzt sagen sollen.
Ja, das ist verrückt. Ich schicke ihm sicher einen Link auf das Bern einfach. Falls ich eine Antwort bekomme, tun wir das morgen natürlich vermelden. Sonst, ich meine, Andrea Caroni ist meistens ein Teil von der Lösung und nicht vom Problem. Das muss man jetzt auch noch anfügen. Das war es eigentlich. Ich sehe, ich musste auf die Zeit schielen. Wir sind bei 21, fast 22 Minuten. Das ist die richtige Länge für das Bern einfach, wo ihr immer überkommt, was heute am Tag aktiv, wichtig und entscheidend war. Danke, Gami, für das Gestalten dieser Sendung. Danke allen fürs Zuhören. Morgen schaltet wieder ein. Wir sind täglich für euch da. Bern einfach auch morgen wieder auf dem gleichen Kanal. Und zur gleichen Zeit. Ja, und dann denke dran, wie immer, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.